Radio 1.
Nur für Erwachsene.
In der zweiten Hälfte des Medienmagazins soll es um ein Thema gehen. Wie hieß es Mitte dieser Woche in München bei einer Tagung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien unter der Überschrift Fernsehen 2011, alles digital, außer Kabel?
Es ist ein immer mal wieder Thema und die Frage ist, und das ist glaube ich ganz wichtig, kommen wir jetzt aus dieser Phase endlich mal ein immer mal wieder Thema raus und sagen, es ist jetzt ein Thema und dieses Thema muss zufriedenstellend gelöst werden.
Sie merken schon an den Worten von Matthias Knote. Er ist Ministerialrat und Leiter des Medienreferates der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein in Kiel, dass nun folgendes Thema eine Art Belastungsstufe erklommen hat, die bei den Beteiligten einen Gefühlsmix auslöst zwischen Resignation, Langeweile, Empörung, Zynismus, Unverständnis, Gereiztheit und vielleicht auch Ignoranz. Es geht um die Digitalisierung in dem Fall des Fernsehens im Allgemeinen und im Speziellen im Kabel. 49%, also rund die Hälfte, sehen Fernsehen über das Kabel. Das sind 18,45 Millionen Haushalte. Rund zwei Drittel davon sehen noch analoges Fernsehen. Rechnet man noch die analogen Sat-Zuschauer dazu, ergibt das eine Summe von 17,63 Millionen Haushalten, die analog sehen. Analoges Fernsehen ist allerdings teurer in der Verbreitung, damit unwirtschaftlich. Digitales Fernsehen ist nicht nur effizienter, sondern bei störungsfreiem Empfang auch qualitativ besser und wird mit HDTV noch besser. Eigentlich Gründe genug, dass sich digitales Fernsehen von selbst durchsetzen könnte, so wie auch das Farbfernsehen es getan hat. Aber irgendwie bremst es seit über 10 Jahren. Hören wir doch mal, trotz der nicht ganz radiotauglichen Konferenztonanlage in München, wie sich die bis in die Regierung von Kohl hineinreichende, schleppende Digitalisierungsphase aus der Sicht von Heinz-Peter Labonte anhört. Er ist Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des Fachverbands für Rundfunk, Empfangs- und Kabelanlagen.
Rex Roth hat 1998 gesagt, 2010 wird digital an- und analog abgeschaltet. Jetzt hat das Forum Digitale Medien hat beschlossen, das machen wir jetzt, setzen wir um und wollte das unter Federführung des Wirtschaftsministeriums auch umsetzen. Rausgekommen ist, wir beschleunigen die Digitalisierung. Jetzt komme ich vom Land, bin einfaches Gemüt, von mäßigem Verstand und ging dahin, also es wird vor 2010 abgeschaltet. Nein, es kam raus, die Beschleunigung im Ergebnis findet mit der Abschaltung im Jahre 2012 statt. Ja, dann wurde ich damit Argumenten, die ich heute hier hin und wieder auch wieder höre, marktgetrieben machen wir das. Nein, es drücken sich alle vor der Entscheidung. Wenn der analoge Abschalttermin Ende 2010, Anfang 2011 glaubwürdig und verbindlich den Nutzerhaushalten kommuniziert wird, erst dann funktioniert eine Kommunikationsstrategie. Wenn das nicht der Fall ist, dann sparen Sie sich das Geld, das Sie für irgendwelche Kampagnen machen. Freuen sich nur die Werbeagenturen. Gut, die leiden, aber muss man nicht machen, weil der Kunde es nicht annehmen wird, weil er hinterher vom Nächsten schon wieder verwirrt wird.
Wie groß die Verwirrung sein kann, wenn man von analog zu digital wechseln will, zeigte in München der Medienjournalist und Medienberater Stefan Hofmeier.
Ich bin halt leitgeprüfter Werbeempfänger von Kabel Deutschland. Wer Digital-TV bestellt, bekommt Pay-TV geliefert. Man kann die privaten Programme nicht alleine bestellen, wenn ich eben die Smartcard anfordere für RTL Sat.1 im Kleingedruckten, schließe ich dabei gleich einen Abo-Vertrag für Kabel Digital Home ab, den ich aktiv innerhalb von wie vielen Wochen, vier Wochen kündigen muss. Wenn ich das übersehe, hänge ich ein ganzes Jahr drin und verdoppelt dadurch gleich fast schon meine Kabelanschlussgebühren monatlich. Und also, wenn man so einen Fall mal in der Verwandtschaft gehabt hat, dann ist man einfach gebranntes Kind, dann rührt man das Produkt nicht mehr an. Dann weitere Smartcards bei Kabel Deutschland, 14,90 Euro einmalig, plus 9,90 Euro Versandkosten, die ich noch bei Kabel Deutschland war, habe ich meinen Versuch unternommen, angerufen, ich will bitte drei oder mehr Smartcards. Ja, okay, schickt man ihnen zu, aber pro Smartcard fällt die Versandgebühr an. Ja, kann man das nicht in den Einkauf erstecken? Also sind wir schon bei 24,80 Euro pro Smartcard. Und jeder Haushalt bekommt nur 3 Smartcards insgesamt. Ich habe jetzt vorletzte Woche mal bei der Pressestelle angefragt, damit ich hier auch qualifiziert Auskunft geben kann, was passiert denn eigentlich bei 4 und mehr Smartcards, die man benötigt. Ich weiß, der Herr Steindorf, ehemaliger KDG-Chef, hat mir in einem Interview gesagt, in seiner Villa hat er 5 Fernseher. Was macht er? Ja, Antwort der Pressestelle. Ja, ab 3 Smartcards muss man einen zusätzlichen Kabelanschluss bestellen. Das geht in keinen normalen Kopf rein. Also nur weil ich mehr Fernseher, was ja bisher möglich war, digital fernsehen will, soll ich 2 Kabelanschlüsse auf einmal bezahlen. Und wenn ich nicht aufpasse, dann habe ich im Geheimen vielleicht noch 2-mal digital Home abgeschlossen. Da und wäre es nicht mehr los. Ein Bekannter von mir, der hat sich einen neuen Sony-Fernseher gekauft. Mit eingebautem Kabeltuner. Hat sich dann eben im Handel noch ein CI-Modul dazu besorgt und wollte dafür eine Smartcard von Kabel Deutschland für die privaten Fernsehprogramme RTL Sat 1. Hat da auf dem Zweiseiter auch durchgestrichen, dass er nein, er will kein Schnupperabo von Kabel Digital Home, sondern er will nur eben RTL Sat 1 digital sehen. Was kommt zurück? Ein Schreiben? Ablehnung. Die Kabel Deutschland will den Haushalt gar nicht digital. Ihr Receiver-Modell gewährleistet diese Jugendschutzfunktion im Zusammenhang mit Kabel Deutschland nicht oder nicht vollständig. Aus diesem Grund können wir Kabel Digital leider für Sie nicht freischalten. Vielleicht ist deshalb auch die Digitalisierungsquote im Kabel so gering, weil die Kabelnetzbetreiber die Haushalte gar nicht wollen.
Das sieht Kabel Deutschland natürlich anders. Schuld ist das analoge Fernsehen. Christoph Clement aus der Geschäftsleitung Kabel Deutschland GmbH und Co. KG.
Das analoge Free-TV-Angebot in Deutschland mit mehr als 30 Sendern von hoher Qualität ist einzigartig auf der Welt und führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Das gilt besonders für die ältere Kundengruppe, die wir natürlich auch haben. Und auch hier gibt es natürlich einen gewissen demografischen Faktor. Analoges Fernsehen ist Plug and Play. Man kann auch Zweit- und Drittgeräte einfach in die Wand stecken. Man muss eben nicht, wie beim Satellit, auf digitale Boxen zurückgreifen. Und das führt dazu, dass die Verbraucher, und auch das wissen wir aus Marktforschungen heraus, den analogen Anschluss gerne behalten möchten. Und dasselbe Bild begegnet uns in der Wohnungswirtschaft. In der überwiegenden Anzahl der Ausschreibungen, die laufen, und wir sind ja, das ist unser Standardgeschäft, da bekommen wir täglich Ausschreibungen, wird eine langfristige Garantie, vertragliche Garantie von analogen Programmen gefordert. Unsere Wettbewerber reagieren darauf. In Kundengesprächen, und Wettbewerber sind City-Carrier, vor allem Glasfaserbetreiber, sie reagieren darauf. Im Kundengespräch wird behauptet, Kabel müsse bald zwangsdigitalisieren. Man verweist auf die Diskussion, die wir zum Beispiel auch heute führen. Und man solle doch gerne zum modernen Glasfaser kommen. Hier könne man analoge Programme langfristig in der Anzahl von 40 bis 60 garantieren.
Und in der Tat, es gibt ein leuchtendes Vorbild, Norwegen. Dort kam man auf die Idee, wenn analoges Fernsehen das Digitale behindert, so Medienberaterin Dorothea von Wichert-Nick,
das analoge Bouquet abzuschmelzen. Man hat die Anzahl der Kabelkanäle auf unter 20 gesenkt und gleichzeitig den Preis für den digitalen Anschluss auf das gleiche Niveau gesetzt wie analog. Und der Effekt ist ziemlich offensichtlich. Die Digitalisierungsquote in Norwegen ist massiv nach oben gegangen. Als wir damals die Businesspläne des Unternehmens sahen, haben wir es nicht geglaubt. Wir haben gesagt, verglichen mit Europa, ihr tickt wohl nicht richtig. Das war Ende 2007. Der Speedlevel in der Digitalisierung wurde aufrechterhalten und die Norweger sind inzwischen Ende 2008 bei über 70% Digitalisierungsgrad.
Moment, sagen da die kleinen Fernsehveranstalter wie Jochen Kröne.
Ich kann Ihnen genau sagen, wo das Problem liegt bei der Abschmelzung, weil das ist das Problem der Abgeschmolzenen. Ja? Also das betrifft ja insbesondere die kleineren Sender, wenn irgendwo etwas reduziert wird. Und das betrifft einfach mal die Existenzgrundlage. Ich glaube, dass ein leichter Zwang zum Glück durchaus gut sein kann für die Zuschauer, auch im Sinne des Verbrauchers. Ich glaube, dass Vielfalt ist entscheidend. Das ist ja auch gewollt in der Medienpolitik. Und zwar nicht nur die Vielzahl der Sender, sondern auch die Vielfalt der Anbieter. Und ich sprach ja vorhin schon, gerade bei den Kleinen ist es entscheidend.
Soll man nun die Verbraucher zum Glück zwingen, wie bei DVB-T? Wir hören gleich den Mann, der es in Berlin und Brandenburg für das digitale Antennenfernsehen angeregt und realisiert hat, Hans Hege, der Direktor der MABB. Er sagt nein. Das klingt sehr verlockend, die analoge Welt mit einem Stichtag abzuschalten, wie bei DVB-T. Der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, Hans Hege.
Man kann es nicht so einfach übertragen, denn zentral für uns in Berlin war ja, wir haben den Verbraucher als erstes gedacht. Wir wollen dem Verbraucher einen Weg erhalten, das ist gelungen, die Auswahl, also kein Zwang dann bei Abschaltung analog auf das Kabel wechseln zu müssen. Und wir haben dem Verbraucher einen Mehrnutzen geboten, der ja auch inzwischen der Rest wieder als Weg bedeutsamer gemacht hat. Das ist im Kabel schwieriger, muss man ehrlich sagen. Ein Punkt liegt ja auch daran, dass wir bei DVB-T damals zusätzliche Programme hatten, die es auf Kabel und Satellit schon gab, die wir dann angeboten haben. Im Kabel haben die Verbraucher schon über 30 Programme. Das ist einfach schwieriger, den Mehrnutzen zu machen. Und bisher überzeugt das Angebot die Verbraucher nicht hinreichend. Trotzdem wird die Digitalisierung weitergehen, nur ein Abschaltszenario setzt einen sehr viel klareren Mehrnutzen voraus, auch einen größeren Anstieg noch der Kabelhaushalte, sodass ich ohne, wenn nicht spezielle Förderungsmaßnahmen dazukommen würden, das wäre die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, die Digitalisierung zu beschleunigen. Sonst sehe ich noch lange kein Abschalten des analogen Kabels.
Hans Hege, Direktor der MABB. Wird sich das digitale Fernsehen also durchsetzen oder muss man nachhelfen? Wenn ja, wie viel? Wer muss Opfer bringen? Je nachdem, wen man fragt, bekommt man eine andere Antwort. Ich fragte den Medienberater Lutz Mahnke abschließend um Rat, wie man das Problem lösen könne.
Ich glaube, es gibt mehrere Probleme. Das Problem Nummer eins ist, das, was das digitale Kabel tatsächlich erzielen kann, ist dem Verbraucher nicht wirklich transparent gemacht. Das zweite Problem ist, dass es keine Vereinheitlichung gibt. Wie kann ich es am einfachsten erklären? Wir haben im Satellit, wie wir ja wissen, mittlerweile die größte digitale Reichweite. So, das ist relativ einfach. Die Kunden sind das gewohnt. Die kaufen sich ihre Satellitenschüssel, haben dann so einen Receiver und damit wissen sie umzugehen. Beim Kabel ist es halt eben so, das ist eine Plug-and-Play-Lösung. Ich habe einen analogen Kabelanschluss, dann schließe meinen Fernseher an und damit tut's. Das heißt, es ist ein Umgewöhnungsprozess notwendig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt in Deutschland noch keine Definition dafür, wann machen wir eigentlich digital weiter? Wann schalten wir analog ab? Ein Punkt, nichts ist ja schöner als das, was wir gewohnt sind, länger zu behalten. Obwohl wir ja gerade bei DVB-T festgestellt haben und Sie als Berlin-Brandenburger wissen es ja am allerbesten, wie schnell diese Umstellung wirklich funktioniert und wie erfolgreich sie auch gewesen ist. Das heißt, der Konsument macht mit, wenn er es dann weiß, dass er es mitmachen soll. Und das ist, glaube ich, C, der letzte Punkt. Der Zuschauer, der Konsument wird noch nicht abgeholt, wird noch nicht mitgenommen. Wir führen zwar viele tolle technische Diskussionen, aber die finden mal ganz locker am Verbraucher vorbei statt. Und wir kümmern uns eigentlich viel zu wenig um den Verbraucher.
Wie ist denn der gordische Knoten aus Ihrer Sicht zu lösen? Wenn Sie jetzt alle Teilnehmer beraten würden, was würden Sie den einzelnen Teilnehmern denn sagen? Also Sendeanstalten, Boxenhersteller, Politik. Und natürlich dann auch die Kabelnetzbetreiber.
Forderung Nummer eins wäre, und ich betone ausdrücklich das Wort Forderung. Forderung Nummer eins wäre politische Definition, man ist wirklich Schluss mit analog. Also das, wie es im Prinzip ja in den 90er Jahren schon definiert worden ist. Und dann realistische Umsetzung. Zweitens, und das kam heute sehr gut durch, einheitliche Standards. Es kann einfach nicht sein, dass wenn ich ein Kabelnutzer bin und ziehe, wenn ich Pech habe, auf die andere Straßenseite, dass der Kabelreceiver, den ich vorher auf der einen Seite habe erstehen müssen, auf der anderen Seite, weil ich einen anderen Kabelnetzbetreiber habe, nicht mehr nutzen kann, weil dort einfach Inkompatibilitäten entstehen. Heißt, daraus entwickelt, wir brauchen einheitliche Standards, sodass halt eben der Kunde dann auch weiß, wenn er sich das Gerät A bei dem Kabelnetzbetreiber A kauft, dass es dann bei einem Umzug beim Kabelnetzbetreiber B dann auch weiter funktioniert. Das wären eigentlich so die ganz wesentlichen Forderungen, die ich stellen würde. Und deswegen, aber wie gesagt, vor allem politische Forderungen, klares Szenario, wann wird analog abgeschaltet? Und zweites klares Szenario, bitte Vereinheitlichung der Normierungen, sodass ich also als unbedarfter Kunde jederzeit zu meinem Markt marschieren kann und sagen kann, ich brauche jetzt eine Kabelbox, Ende.
Nun bleibt allerdings die wirklich wichtige Frage noch außen vor bei der ganzen Sache. Digitalisierung ist unheimlich preiswert für die Fernsehanstalten, bringt einen Verkauf
Verkaufsschub für die Kabelboxhersteller und auch für die Kabelnetzbetreiber. Aber ich als Kunde möchte eigentlich Fernsehen nach wie vor ohne Mehrinvestitionen. Also da ist ein Konflikt da, der dann möglicherweise dazu führt, dass die Verbraucher sagen, hey, ich will nicht jedes Jahr ein neues Modell haben und digital, ich möchte meine 10 Kanäle, die ich jetzt sehe, auch weiterhin sehen, in der Qualität, wie ich es gewöhnt bin. Warum soll ich denn tatsächlich umsteigen?
Naja, also erstens Qualität, wie es gewohnt ist. Jetzt müssten wir beide diskutieren, was verstehen wir unter Qualität. Wenn ein Zuschauer, nehmen Sie mal dieses klassische Szenario, der hat sich irgendwann bei irgendeinem Markt einen HD-Fernseher gekauft. Mittlerweile sind, glaube ich, 10, 12, 14 Millionen Geräte dieser Art im Markt und hat dann bis dato immer analog am Kabel gehangen. In dem Augenblick, wo er das erste Mal ein digitales Signal auf seinem Bildschirm hat, ich glaube, der Protestschrei, der ist selbst von Potsdam hier in München zu hören, wenn er nämlich dann mal den qualitativen Unterschied zwischen analogen Fernsehempfang und digitalen Fernsehempfang.
Also muss man erklären, die neuen Fernseher sind so gut, dass das analoge Signal schlecht aussieht. Man müsste sich eigentlich einen alten, schlechten Fernseher kaufen, der das analoge Signal adäquat gut in die Wohnzimmer bringt.
Ich hätte dann noch so einen alten Analogfernseher. Das ist eine gute Geschäftsidee. Ich glaube, da könnte man Geld mitmachen. Aber genau das ist der Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben das ja heute auch gelernt. Es gibt ja Kabelnetzbetreiber, die reduzieren sehr bewusst die Vermarktung von analogen Kabelanschlüssen, sondern forcieren das Digitalgeschäft, indem sie halt eben sagen, der digitale Anschluss ist preiswerter als der analoge Anschluss. Warum soll das diese Systematik nicht funktionieren? Ich sehe eigentlich nicht, dass so etwas nicht funktionieren kann. Und dann wird auch der Zuschauer bereit sein, da dementsprechend mitzuspielen. Wie gesagt, insbesondere dann noch, wenn er so ein Endgerät hat und dann endlich mal sieht, boah, HD, das ist ja ganz was Tolles.
HD, sagt man, ist selbsterklärend. Also das wäre wirklich die Killer-Applikation fürs digitale Kabel. Ganz kurze letzte Frage, wann wird es kommen? 2011 steht hier am Panel, alles digital.
Ich bin ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, dass wir das ganze Thema Digitalisierung über alle Verbreitungswege, also Terrestrik, Satellit und insbesondere Kabel, ich glaube, bis zum Jahresende 2012 komplett gelöst haben.
Der Medienberater Lutz Mahnke ist optimistisch. Das wird aus dieser Perspektive weiter zu beobachten sein. Hier zunächst da am Sendungsende die einwöchige Pause. Per twitter.com/medienmagazin erfahren Sie wieder Details zum Podcast-Abruf. Ansonsten bleiben Sie hier auf Empfang und denken Sie daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Soweit der Zusammenschnitt der Radioübertragung des Medienmagazins. Da dies hier der Podcast ist, können Sie auch noch einen Bonustrack hören, und zwar eine kleine Erweiterung der Wortmeldung von Stefan Hofmeier. Sie hörten ihn in dem Digitalfernsehteil eben, als er die Erfahrung mit der Kabel Deutschland beschrieb. Der Vortrag war 30 Minuten lang. Sie finden ihn auch unter www.blm.de. Das ist die Homepage der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien. Und ich habe einen kurzen Ausschnitt ausgewählt, als es darum ging, wie man zum Beispiel den Jugendschutz knacken kann. Das ist ja mal das Argument der Kabel Deutschland, dass man bestimmte Receiver nicht zulässt, wenn man im Kabel digitales Fernsehen sehen will. Stefan Hofmeier in der Veranstaltung am 13. Mai in München.
So, dann kommen wir weiter. Also jetzt haben wir die vertraglichen Fallstricke. Problem Zwangsreceiver. Jeder Netzbetreiber will sein eigener Gatekeeper sein. Wir hatten ja vor der Zersplitterung des Kabelnetzes, wie eben halt alles noch unter der Telekom war, da war halt das große Sagen von Beta Research, von der Kirchgruppe. Da gab es eben halt einen, der die Standards vorgegeben hat oder so gemeint hat, so könnte es sein. Und alle haben sich daran gehalten. Jetzt wollen alle ihre eigenen Standards vorgeben. Das gipfelt jetzt so weit, dass jeder eine eigene Receiver-Spezifikation hat, die nicht mehr zueinander kompatibel ist. Also beispielsweise ein Unity-Nagra-Receiver ist nicht mehr kompatibel zu einem KDG-Nagra-Receiver. Auch wenn es Nagra-Verschlüsselung heißt bei beiden Kabelnetzangeboten. Es ist nicht das gleiche Verschlüsselungssystem. Jeder hat seinen eigenen Kernel, jeder hat ein eigenes Vertragsverhältnis. Wir fallen in Deutschland beim digitalen Fernsehen zunehmend in eine Kleinstaaterei, also in einem Europa ohne Grenzen. Das weitet sich immer weiter aus. Wir können reisen ohne Reisepass. Im digitalen Fernsehen ist es so, dass man, wenn man das ummünzt auf beispielsweise Handy, dann wäre das so, dass wenn Sie von hier nach Berlin fahren, dreimal das Telefon wechseln müssten, damit Sie auf Empfang bleiben. Und im Digital-TV. Jeder backt seinen eigenen Standard. Es kommt dann noch Eutelsat mit DVB-T dazu, die auch nicht normale standardkonforme Geräte akzeptieren wollen, sondern eben halt auch ihr eigener Gatekeeper sein wollen in Stuttgart und Halle Leipzig. Dann die ganzen Kabelnetzbetreiber. Es ist dem Endverbraucher einfach nicht beizubringen. Dann kommen eben dazu die unterschiedlichen Smartcards. Allein bei einem Netzbetreiber, wenn ich beispielsweise bei Kabel Deutschland bin, die ganzen Zwangsreceiver werden mit der D09, K09 Smartcard ausgeliefert. Die funktionieren natürlich in den Premiere-Kabelreceiver nicht. Sollen ja auch nicht funktionieren. Auch die künftigen NDS-Karten, wir haben gelesen, Kabel Deutschland hat jetzt den Vertrag mit NDS weiter vertieft und wird nach meinen Informationen ab Herbst Simulcrypt anbieten, sowohl Nagra als auch NDS. Dann schickt man dem Haushalt eine NDS-Karte dazu, vielleicht einen NDS-Zwangsreceiver. Was macht denn der Kabelhaushalt mit seiner alten D-Box, mit seinem alten Kabel-Digital-Receiver, die alle auf Nagra geimpft sind? Da kann ich die Karte nicht reinschieben. Das heißt, da brauche ich schon wieder mehrere Smartcards. Und ich kriege nur maximal 3 mit großem Aufwand. So, weshalb werden die, oder wie werden denn diese Zwangsreceiver argumentiert, dass die geben soll? Weil es gibt viele Länder in Europa, da funktioniert ein freier DVB-Standard einwandfrei. So, es sind meiner Meinung nach reine Alibi-Argumente, was, glaube ich, inzwischen auch das Bundeskartellamt begriffen hat. Es wird immer wieder argumentiert, auch bei dem Ablehnungsschreiben von Kabel Deutschland, der Jugendschutz wäre es, dass man eben halt diese Zwangsreceiver braucht. Bestes Beispiel ist Arenasat. Arenasat über Satellit bietet ähnliche, eigentlich, wenn man schaut, Vergleich Arenasat Premiere, da sind viele Programme in der Schnittmenge, die es bei Arenasat mit herkömmlichen DVB-konformen Equipment zu abonnieren gibt, also mit CI-Receiver, CI-Modul. Bei Premiere, wenn ich die gleichen Kanäle bestelle, heißt es, um Gottes Willen, da braucht man einen zertifizierten Receiver von uns und also mit normalen DVB-Empfänger können sie keine Freischaltung bekommen. So, dann Jugendschutz. Mit jedem zertifizierten KDG-Receiver, Premiere-Receiver ist der genauso auszuhebeln wie mit einem CI-Receiver. Kurze Beispiel, ich hatte letzte Woche hier im Hause auch am ganzen Vormittag eine Präsentation, wo ich das mal vorgeführt habe. Ganz kurz, es gibt einen Blocker zwischen zertifizierter Box und Smartcard, schiebe ich rein. Der Blocker wandelt die Smartcard-Nachricht einfach um. Die Smartcard sagt zwar, PIN-Eingabe war falsch, der dreht das Bit um, schickt es zum Receiver, schon macht der Receiver Promovi beispielsweise auf. Lernbare Fernbedienung. Die lernbaren Fernbedienungen bei Tchibo, Aldi, Lidl, Mediamarkt etc. haben oft jetzt inzwischen eine Makrofunktion, wo ich mehrere Tastenfolgen aufeinander brav programmieren kann. Da programmiere ich halt dann drauf, schalte auf Kanal, ich glaube 111 ist Promovi. Und danach noch den Jugendschutz bin, zack, mit einem Tastendruck hat die ganze Familie offen. Und noch viel schöner ist, wenn man sich das alles nicht kaufen will, der Jugendschutz-PIN der aktuellen Smartcard lässt sich ganz einfach errechnen, ganz kurz für alle. Die Seriennummer auf einer aktuellen Karte bei Premiere, KDG und Unity, 12 Stellen, Sie nehmen diese 12 Stellen, teilen es in 3 gleiche Blöcke, also immer in 4er Stellen, schreiben diese 4er Stellen untereinander, addieren die Sachen und dann kommt der Jugendschutz-PIN raus. Ich habe dazu meine achtjährige Tochter bei Wetten, dass angemeldet, aber jetzt während der Sommerpause ist ja leider keine Sendung und jetzt ist das Thema auch schon weg. Ja, aber also es gibt nichts Einfacheres und also dann frage ich mich, weshalb wird dieser ganze Aufwand getrieben. Kopierschutz. In so zertifizierten Receivern wäre ja alles wunderbar geheim und alles eingegossen, man könnte nichts dran, von wegen der Datenfluss zwischen in zertifizierten Receivern kann abgegriffen werden, man muss ja nicht einmal die Video-Audio-Informationen abgreifen, man braucht bloß die Kontrollwörter abgreifen, das Verschlüsselungssystem, die Kontrollwörter in einen freien Receiver umleiten, dann entschlüsselt dieser freie Receiver auch die sämtliche KDG-Premiere-Programme. Auch dieses Argument, die bisherigen CI-Module, der Datenfluss zwischen den CI-Modulen und dem Receiver ist ja unverschlüsselt und hier könnte der Content abgegriffen werden. Das ist in den letzten 15 Jahren nicht vorgekommen, weil es viel einfachere Tore gibt, wo man an den Content rankommt. Also alles nur Alibi-Argumente und ja, also man könnte, wenn man wollte, aber man will nicht. So, Blockade der DVB-C-Fernseher. Inzwischen gibt es 140 verschiedene Digitalfernseher, also Flachbildfernseher mit eingebauten Kabeltuner. Ich habe mich beim Hersteller erkundigt, diese Kabelfernseher, also der Einbau eines digitalen Kabeltuners, die sind nur noch Mehrkosten im Cent-Bereich. Die Fernsehgeräte immer mehr bei uns ein und ab einer gewissen Bildschirmgröße, ab 30 cm gilt auch eine IG-Universaldienstrichtlinie beziehungsweise auch Paragraph 48 des deutschen Telekommunikationsgesetzes. Diese Digitalfernseher müssen eine offene Schnittstelle zur Nachrüstung eines Decoders eingebaut haben. Also diese Fernseher werden eigentlich bestens vorbereitet und die Leute kaufen die in Scharen. Und man kann davon ausgehen, in Deutschland sind über 10 Millionen CI-fähige Geräte für Sat- und Kabelempfang in den Wohnungen in Betrieb. Und bezüglich CI-Module, auch wenn es kein offizielles gibt, wenn man mal zusammenrechnet, wie viele CI-Module es für Kabel Deutschland und Premiere-Empfang gibt, 40 verschiedene Modelle gibt es auf dem Markt, und man kann davon ausgehen, dass insgesamt so 1,8 bis 2 Millionen CI-Module für den Empfang von Premiere und Kabel Deutschland in Betrieb sind. Also der Zwangsbox steht in der Ecke und die Leute nutzen es auf ihrem gekauften Festplattenreceiver mit Modul. So, dieser Wahn geht das sogar noch weiter. Hier ein aktuelles Angebot von Real letzte Woche, ein Samsung Flachbildfernseher integrierter DVB-T-Tuner. Ich habe mir mal die Spezifikation von dem Fernseher angeschaut, der hat auch einen Kabeltuner. Die Hersteller verschweigen es, sind teilweise auch von den Kabelnetzbetreibern angehalten worden, das Thema zu verschweigen. In der Digital-Fernsehen, in der aktuellen Ausgabe, haben wir einen Test von einem Panasonic-Receiver, Panasonic-Fernseher. Der hat eingebauten DVB-T-Tuner, der das Stuttgarter Modell sogar könnte mit MPEG 4, sofern es da dann auch Module geben würde. Dann hat einen digitalen Kabeltuner mit CI-Schnittstelle eingebaut und hat einen DVB-S2-Tuner eingebaut. Also im Endeffekt Plug and Play anstecken wie in der analogen Zeit. Aber was ist, wenn ich da einstelle, Deutschland bei der Grundinstallation, verschwindet der digitale Kabeltuner. Die Kabelnetzbetreiber haben es inzwischen geschafft, dass die großen Hersteller, Philips ist auch so ein schönes Beispiel, dass die, wenn ich einstelle Deutschland, dass der Kabeltuner einfach deaktiviert wird. Im Internet gibt es inzwischen Anleitungen, bitte stellen Sie den Fernseher auf Norwegen, auf Schweden oder sonstiges Land, aber bitte nicht auf Deutschland, dass Sie digitales Kabelfernsehen empfangen können. Dazu passend auch aktuelle Computerbild von dieser Woche, Mistkabel. Auf 5 Seiten die Problematik, weshalb es so viel Ärger bei den Zuschauern mit dem Kabelanschluss gibt. Ist auch schön beschrieben, was macht man, wenn man keine Seriennummer parat hat für den Kabel-Deutschland-Antrag. Im Internet gibt es inzwischen einen Seriennummer-Generator, der einen Seriennummer ausspuckt, dass man eben halt dann passend in seinen Kabel-Deutschland-Vertrag eine zertifizierte Seriennummer eintragen kann. Was auch schön ist, eben halt, welche Software auf welchen Modulen erscheinen muss und so weiter, damit es funktioniert. Es geht alles, nur die Kabelnetzbetreiber wollen es nicht. Nach meinen Recherchen gibt es inzwischen auch in zusammengeschalteten Technikorganisationen gibt es Druck an die Hersteller, dass sie doch sich auch bitte nicht ans Bundeskartellamt wenden sollen, falls sie sich dadurch benachteiligt fühlen. Sie könnten in ein paar Jahren eventuell mal einen Auftrag bekommen. Also jedenfalls, da gibt es gemeinsame Aufforderung zum Stillhalten.
Radio 1 im Berliner Kabel auf 99,95.